Die Apostelgeschichte 10 besteht praktisch aus zwei Geschichten, die ineinander laufen. Der erste Teil beginnt mit dem römischen Hauptmann Cornelius. Heißt, er war Leiter von vielen Soldaten und hatte Verantwortung für eine bestimmte Region bei der Stadt Caesarea. Und über den Cornelius wird gesagt bzw. geschrieben, der war ein Gläubiger, der war ein frommer Mann mit einem guten Herzen. Der hat seinem Volk, den Heiden als auch den Israeliten, Gutes getan. Der hat Almosen gegeben, der hat für die, die bedürftig waren, gespendet. Und er war vor allen Dingen noch eins, der war ein Beter. Und in einer Gebetszeit ist dem Cornelius, dem römischen Hauptmann, Gott begegnet. Zu Cornelius ist ein Engel gekommen und der Engel hat zu Cornelius gesprochen. Und der Engel hat Cornelius ermutigt, hat gesagt, du bist auf einem guten Weg. Und er hat Cornelius einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, Cornelius, such einen Menschen mit dem Namen Simon Petrus. Und der Engel hat ihn nicht ohne Details im Regen stehen lassen, sondern der hat eine Ortsbeschreibung gegeben, wo der Simon Petrus sich befindet. Und Cornelius hat gesagt, okay Gott, ich nehme den Auftrag an, ich suche nach dem. Und der Cornelius hat seine Soldaten ausgesandt, um nach dem Petrus zu suchen. Über die Soldaten wird auch geschrieben, dass das gläubige Männer waren. Ich glaube, das ist ein gutes Zeugnis davon, welchen Einfluss auch ein Leiter haben kann, in positiverer Hinsicht. Eine Tagesreise entfernt, ungefähr die gleiche Zeit, haben wir einen anderen frommen Mann, einen anderen Beter. Das ist nämlich der Simon Petrus, der gerade schon angesprochen wurde. Und der hatte eine intensive Gebetszeit auf einem Hausdach, damals üblicher als heute. Und der hat in dieser Gebetszeit eine Vision gehabt, eine Offenbarung Gottes. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig. Vom Himmel ist ein Tuch gekommen. Und auf diesem Tuch waren ganz viele verschiedene Tiere. Und die Stimme Gottes hat zu Petrus gesagt, Petrus, iss davon, also esse davon. Und Petrus hat gesagt, auf gar keinen Fall, Gott, ich bin ein frommer Mann. Was war die Problematik? Die Israeliten, also die Juden, hatten von jeher ganz strenge Essensvorschriften. Nicht sich selber erdacht, sondern von Gott gegeben. Die hatten Dinge, die die essen durften, die die rein gemacht haben. Und die hatten Dinge, wenn die gegessen haben, dass die unrein wurden. Und Unreinheit bedeutete auch immer Trennung vor Gott. Und die mussten viel Aufwand betreiben, um wieder rein zu werden vor Gott. Und der Petrus war ein Jude und er kannte die Essensvorschriften. Und auf diesem Tuch lagen ganz viele unreine Tiere. Und die Szene war dreimal. Dreimal ist dieses Tuch gekommen, dreimal hat Gott gesagt zu Petrus, ess davon. Man könnte sagen, mach dich unrein, Petrus, Gedanken dazu. Und Petrus hat dreimal gesagt, nein. Und dann kam Gottes Stimme und hat zu Petrus gesagt, das, was ich rein gemacht habe, das sollst du nicht unrein nennen. Und Petrus war bestimmt mächtig irritiert. Und in diese Irritation, in diese Situation von der Vision und der Gebetszeit, kommen Stimmen, die rufen, Petrus, Petrus. Die Männer, die Soldaten von dem Cornelius waren angekommen und hatten den Petrus gefunden. Die haben zu Petrus gesagt, Petrus, wir haben den Auftrag, wir sollen dich zu dem römischen Hauptmann Cornelius holen, eine Tagesreise entfernt, du sollst da sprechen. Und Cornelius und Petrus war irritiert und er hatte Zweifel. Wie gesagt, zwei merkwürdige Momente, zwei merkwürdige Situationen beieinander. Aber der Geist Gottes hat in Petrus' Herz gesprochen und hat gesagt, Petrus, zweifel nicht, geh dahin, das ist mein Auftrag an dich. Und nächsten Tag sind die losgegangen und nach einer Tagesreise im Haus von Cornelius angekommen. Und die Hütte von dem Cornelius, wo der wohnte, die war rappelvoll. Da war nämlich nicht nur der Cornelius, sondern der hatte auch direkt Freunde und Verwandte eingeladen. Andere Soldaten waren da und in dieses schon bestimmt volle Haus kam Petrus mit den Soldaten und auch Jüngern, die er mitgebracht hatte. Der hatte Begleiter. Und Petrus kommt rein und das Erste, was geschieht, ist, Cornelius fällt ihm vor die Füße und fängt an, ihn anzubeten. Und Petrus sagt, stopp, 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 ich bin auch nur ein Mensch. kein Grund, mich anzubeten, erzähl erstmal. Und dann hat der Cornelius angefangen zu berichten, vermutlich von sich, was er so tut, von seinem Glaubensleben und auch von der letzten Prophezeiung der Offenbarung Gottes. Und alle Menschen haben auf diesen mächtigen römischen Hauptmann Cornelius geguckt. Und irgendwann sagte der Cornelius zu Petrus, du hast das Wort. Und die Blicke sind von Cornelius auf Petrus gegangen und da war Spannung im Raum. Und Petrus hat angefangen zu sprechen. Entweder auf dem Weg zu Cornelius hin oder spätestens da ist Petrus wie ein Schleier von den Augen genommen worden. Weil der Begriff auf einmal, dass es bei dem Tuch, bei der Offenbarung überhaupt gar nicht mit Essen zu tun hatte, sondern mit was ganz anderem. Der hatte auf einmal begriffen, dass Gott die Heiden rein genannt hatte. Man muss dazu wissen, die Juden durften mit den Heiden, mit den Ungläubigen auf gar keinen Fall Gemeinschaft haben. Genauso strenge Gesetze, könnte man sagen, wie bei den Essensvorschriften. Und Petrus ist aufgegangen, Gott möchte mit den Heiden auch Gemeinschaft haben. Das, was vorher nicht möglich war, war auf einmal möglich. Und auf einmal konnte ein Jude beim Heide im Haus stehen. Und Petrus war bestimmt begeistert davon und er hat leidenschaftlich angefangen, von Gottes roten Faden der Heilsgeschichte zu erzählen, von Anbeginn der Zeit im Alten Testament, von den Propheten, von Jesus, von dem Kreuz, von Jesus Christus als Wiederauferstandenem. Einfach von der Erlösungsbotschaft. Und die Menschen in Cornelius' Haus, alle so wie die versammelt waren, die haben genau die Botschaft angenommen. Steht, die glaubten daran. Und das Ganze wäre jetzt schon einfach schön genug gewesen. Aber es kam noch besser. Gottes Geist ist auf all die Menschen gefallen. Und die Leute haben angefangen, in fremden Sprachen zu beten. Im Neuen Testament ein so ein Zeichen davon, dass Gottes Geist gefallen ist. Und alle waren absolut begeistert. Die Jünger, die Petrus mit hatte, die waren verzückt. Die haben gesagt, das ist unvorstellbar, dass die Heiden so nah Gott erleben können. Und haben gesagt, wer mit dem Geist getauft ist, der soll auch im Wasser getauft werden. Am Ende stand eine fette Taufparty. Die Botschaft konnte ich in Zaandam in den Niederlanden weitergeben. Was hat mich so begeistert, weil ich in der Vorbereitung nicht wusste, dass das eine Pfingstgeschichte war. Wir hatten Pfingsten. Gott hat gutes Timing. Zur Pfingsten eine Pfingstgeschichte zu erzählen, ist nachvollziehbar halt tatsächlich. Ne? So, und das war sogar noch die Pfingstgeschichte der Heiden. In Jerusalem waren vorher, man könnte sagen, in der Bibel ein paar Kapitel vorher, das Pfingstereignis der Juden in Jerusalem. Und da war das Pfingstereignis der Heiden in Caesarea. Und die Botschaft konnte ich weitergeben. Aber das war noch mehr als eine Pfingstbotschaft. Das Ganze war eine Versöhnungsbotschaft. Und ich durfte ganz neu die Erkenntnis haben, wie wichtig das ist, diese Versöhnungsbotschaft zu erleben und auch wie gut die in die gesamten Tage, auch wo wir mit den Jugendlichen unterwegs waren, zusammenpasste, wie die da reinpasste. Deswegen habe ich das T-Shirt an, nicht nur, weil ich die Farbe so schön finde, sondern weil hier drauf steht, versöhnt. Aber das war jetzt nicht das Motto vom Christiwill. Entschuldigung, nicht von Zaandam, sondern vom Christiwill war das Motto. So kommen Sachen zusammen und das ist die Botschaft heute. Ihr Lieben, wir sind mit Gott versöhnt, ganz und gar, durch und durch, absolut und untrennbar. Das ist die Botschaft aus der Bibel. Gott hat einen Heilsplan und alle, die Ja zu Gott gesagt haben, sind mit Gott versöhnt. Im Kolosserbrief steht, Gott hat alles versöhnt im Himmel und alles versöhnt auf der Erde. Nicht nur ein bisschen oder nur ein Teil, sondern tatsächlich alles. Und da kommen die Geschichten zusammen, die Vertikale, himmlisch und irdisch, im Kreuz bei Jesus Christus. Und genau die Versöhnung Gottes konnte ich in Zaandam in den Niederlanden erleben. Als ich den Impuls weitergegeben habe, die Andacht gehalten habe, stand ich nachmittags in der Gemeinde, keine Abendveranstaltung, aber da waren richtig viele Menschen und da waren verschiedenste Menschen aus verschiedensten Kulturen, verschiedensten Ländern, Migranten, Flüchtlinge, verschiedene Sprachen, die waren alle da, zu Pfingsten. Dazu die ganzen Niederländer. Der Mann, der bei dem Impuls übersetzt hat, der ist vor Geburt Niederländer, der hat in Englisch in die Gemeinde reingesprochen, übersetzt. Das bedeutet, der musste zwangsläufig Deutsch können, weil ich Deutsch gesprochen habe. Das heißt, er konnte drei Sprachen sprechen. Und wir Deutschen mittendrin in dieser Versöhnungssituation. 60 Jahre früher, 70 Jahre früher, undenkbar. Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, da war Hass, da war Zorn, da war Wut, da war Trennung. Gott versöhnt Völker und auch tatsächlich Geschichte. Aber das konnten wir, wie gesagt, nicht nur in Zaandam erleben, sondern auch auf dem Christeville. Ganz nach dem Motto, eine Atmosphäre von Versöhnung, von Gemeinschaft, von Einheit. Und ich habe mir nochmal darüber Gedanken gemacht, was Versöhnung denn tatsächlich ist. Die Versöhnung Gottes ist absolute Nähe Gottes. Absolut nah, untrennbar. Und ich habe überlegt, welches Bild das ausdrücken könnte. Tommy, komm noch einmal mal zu mir. Vielen Dank. Ein Bild, gerne wieder. Ich habe euch ja echt überlegt, die Aufgabe zu geben, ob euch alle mal miteinander drückt, aber ich habe befürchtet, manche hätten damit Probleme und deswegen wollte ich euch nicht in die Bredouille treiben. Also, das ist ein Bild davon. So sieht Gottes Nähe mit uns aus und so kann auch menschliche Nähe aussehen. Zusammenzuwachsen. Zusammenzuwachsen, versöhnt zu werden, keine Trennung mehr da zu haben. Zwischen Gott und uns ist kein Blatt Papier, zwischen Menschen passt kein Blatt Papier, zwischen uns Menschen manchmal leider dann doch tatsächlich. Auf dem Christeville haben wir die Einheit erlebt. Die Einheit von der einen Kirche. Das war eine Hammerbotschaft, das war eine Versöhnungsbotschaft. Weil es gibt nur eine Kirche. Da, wo Jesus Christus das Fundament ist, da ist automatische Einheit, weil er das so beschlossen hat, er hat das so bestimmt. Er hat die eine Kirche gestiftet. Da, wo Jesus Christus der Eckstein ist, da sind wir eine Kirche. Und genau die Botschaft von Einheit und einer Kirche, die wurde auf dem Christeville gelebt und erfahrbar. Das bedeutet kein Einheitsbrei. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Konfessionen und Denominationen es mittlerweile gibt, werden Hunderte, vielleicht Tausende sein. Kann man darin die Einheit sehen? Nicht auf den ersten Blick. Aber das Einheit in Vielfalt. Und das war eine wunderbare Botschaft davon. Und genau die Einheit, die erlebe ich auch in der Christusgemeinde. Ich habe schon unzählige, viele Stimmen, vor allen Dingen gerade von Menschen von außen gehört, Kirchenferne beziehungsweise vielleicht auch Gottesferne, die gesagt haben, wenn ich hier reinkomme, erlebe ich Liebe und erlebe ich Einheit. Und das ist ein gutes Zeugnis. Das ist das, wie Jesus sich das gewünscht hat und das ist auch, was Jesus in uns bewirkt. Ich hatte schon so viele gute Momente in, vor, nach Gottesdiensten, in den verschiedenen Arbeitsbereichen, in verschiedensten Aktionen. Unter anderem, wir waren am letzten Sonntag mit dem Hauskreis essen. Das ist so schön einfach, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, weil man weiß, man darf lieben, aber man ist auch geliebt, hoffentlich zumindest. Die Ranger hatten beim Camp jemanden im Mittelpunkt. Und die richtige Antwort ist natürlich immer Jesus, ja, auf jeden Fall. Die hatten Leiter im Mittelpunkt. Und auch da könnte man sagen, auch da ist Jesus die richtige Antwort. Aber ich möchte auf Mose hinaus. Ich weiß gar nicht, ob das gefallen ist bei den Rangern gerade. Es ging unter anderem um den Leiter Mose. Und immer wenn ich auf den Leiter Mose gucke, ist untrennbar für mich, damit das Volk Israel verbunden. Und da war dann teilweise an vielen Stellen leider Trennung da. Wenn man die Geschichten vom Volk Israel liest, dann sieht man an verschiedensten Stellen einfach Motzen und Meckern und Streit bis hin zum Götzendienst komplett von Gott abgewandt. Da war Trennung zwischen den Menschen untereinander, Trennung mit dem Leiter und auch Trennung mit Gott. Aber eins ist so schön zu beobachten. Immer da, wo die Herrlichkeit Gottes in die Geschichte reinkommt, da ist auf einmal Einheit da. Einheit der Menschen untereinander, Einheit mit dem Leiter, Einheit mit Gott, da ist Versöhnung da. Immer wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Und genau von der Herrlichkeit spricht Jesus auch. Ich möchte uns ein Gebet vorlesen. Das Gebet steht am Ende vom Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 17 bis 23. Jesus betet zu seinem Vater, der auch unser Vater ist. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engere Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Ich finde den Text wunderschön, ich finde, der stiftet Frieden. Es gibt manche Bibeltexte, die sind so steinig und holprig und die brauchen wir auch und die gehören dazu. Aber wenn ich den lese, dann ist so, boah, da lese ich einfach kein Holpern drin. Da ist einfach Versöhnung in meinem Herzen. Die Worte beschreiben die untrennbare Einheit Gottes untereinander, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die beschreiben ja nicht die Option, sondern die gesetzte Möglichkeit Gottes von ja, der Einheit der Menschen, der Jünger untereinander. Und das bietet aber gleichzeitig auch eine weltliche Perspektive, eine Hoffnung für die Welt, Einheit für die Welt. Wir sind bereits mit Gott versöhnt, die Gemeinde und tatsächlich auch sogar, krasse Botschaft, auch die Welt ist mit Gott versöhnt. Warum? Weil das Gottes Wille ist. Und da, wo wir die Versöhnung noch nicht sehen, da dürfen wir daran teilhaben, dass das Ganze entsteht. Wodurch? Nicht durch unsere, sondern durch Gottes Kraft, durch Gottes Versöhnungskraft. Und ich möchte gleich jetzt am Ende der Predigt eine kurze Zeit der Stille einleiten. Eine Minute, vielleicht zwei. Und am Ende möchte ich beten. Ich möchte einmal danken. Danken, dass wir so viel Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde ganz persönlich erlebt haben. Dass an so vielen Stellen Versöhnung und Einheit da ist. Und ich glaube, wir haben schon so viel Herrlichkeit gesehen, dass echt noch ja, ganz viele Optionen schon da sind, noch mehr Versöhnung in die Gemeinde reinzubringen. Aber die andere Perspektive, die ich auch bei Israel angesprochen habe, beziehungsweise schon bei Cornelius am Anfang oder gerade auch dafür, wo Jesus gebetet hat. Vielleicht haben wir an manchen Stellen auch noch Mangel von Herrlichkeit. Ich möchte einfach dafür beten, dass wir noch mehr Herrlichkeit Gottes auch in unseren eigenen Reihen erleben. Vier Gedanken für, oh, ihr durftet gerade den letzten Bibeltext gar nicht mehr mitlegen, das tut mir sehr leid. Vier Impulse für die Zeit der Stille. Erstens, du bist mit Gott versöhnt. Wenn dein Ja von dir an Gott gekommen ist, dann bist du mit Gott versöhnt. Wie gerade schon gesagt, Gottes Versöhnung ist voll da und wer sein Ja dazu tut, ist untrennbar mit Gott verbunden. Kein Blatt Papier dazwischen. Und ich habe in letzter Zeit viele Leute erlebt, die immer wieder Zweifel hatten, die gesagt haben, ja, ich habe Ja gesagt, aber ich habe trotzdem Zweifel. Auch weil die Stimmen im Leben hatten, die da reingesprochen haben und die gesagt haben, ja, vielleicht bist du nicht mit Gott versöhnt. Das ist nicht Gottes Stimme. Du bist mit Gott versöhnt. Und wenn du dein Ja noch nicht gegeben hast, dann nutz doch die Chance heute Morgen, um in der Gebetszeit gleich dein Ja zu geben. Zu sagen, ja Gott, ich brauche deine Versöhnung tatsächlich. Und hier sind ganz viele Menschen, die stehen nicht nur bereit, sondern die sind begeistert, wenn du nach dem Gottesdienst kommst. Die beten mit dir und die sprechen mit dir über deine Situation. Punkt 2 ist eine Frage, bist du mit der Gemeinde, bist du mit deinen Geschwistern hier versöhnt? Zwei Varianten dazu. Erstens kann es sein, dass Schuld da ist. Vielleicht durch dich, vielleicht hast du Schuld auf dich geladen, wodurch auch immer. Da kann so ein Weg vielleicht schwer sein, aber vielleicht magst du denn heute gehen. Vielleicht ist Gnade da und die Person, wo du Trennung in deinem Herzen mit wahrnimmst, Unversöhnlichkeit wahrnimmst, die ist da und vielleicht kannst du die Sachen ausräumen. Vielleicht ist die Person nicht da. Gott hat 1000 Wege, die du gehen kannst, zu der Person hinzukommen und eine Geste der Versöhnung auszuteilen. Vielleicht ist das aber Variante 2 und du hast gar keine Schuld, aber du weißt, ich glaube, deine Leben war in unserem Herzen auch, da ist irgendwie eine Mauer zwischen dir und dem anderen Menschen. Auch dann darfst du gehen. Gott ist auf uns zugekommen, obwohl wir Schuld hatten. Vielleicht hat der andere Schuld. Ist aber auch gar nicht so sehr die Schuldfrage. Du weißt auf jeden Fall, wenn du gehst, dann ist Gottes Versöhnungskraft mit dir. Punkt 3 ist wie Punkt 2 eigentlich, könnte man sagen, nur für die Welt. Auch in der Welt ist tatsächlich Unversöhnlichkeit, nicht nur in der Gemeinde an manchen Stellen. Und auch Christen werden an anderen Menschen schuldig. Das bedeutet, da braucht man es auch nicht zu fein sein, auch in der Welt Versöhnung zu stiften. Wir sollen gerade Versöhnungsbotschafter sein. Vielleicht merkst du Trennung zwischen anderen Menschen, bei deiner Arbeit, in deiner Schule, auch vielleicht in deiner Familie, wo auch immer. Auch da ist Gottes Versöhnungskraft dabei. Und Punkt 4, auch im Rahmen von Karlsruhe, dem Christeville und dem Gedanken gerade der Worte zu der einen Kirche. Vielleicht hast du Unversöhnlichkeit in deinem Herzen, wenn du an andere Gemeinden denkst. Und du darfst wissen, weil das Gottes Wille ist in Vereins, da passt Versöhnlichkeit tatsächlich nicht dazwischen. Vielleicht musst du das vor Gott und deinem Herzen einfach ausmachen. Du Gott sagst, hier ist Gräuel, hier ist Unversöhnlichkeit, ich möchte das nicht. Vielleicht hast du aber auch die Freiheit, irgendjemand anders aus einer anderen Gemeinde zu besuchen und da Versöhnung zu stiften. Lass uns einen Moment der Ruhe haben. Danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Versöhnung, die du im Himmel und auf Erden bewirkt hast. Danke, dass für alle Versöhnung da ist. Ich glaube, in so vielen Herzen ist Unversöhnlichkeit. Vielleicht, weil wir das noch gar nicht richtig verstanden haben. Ganz und gar wir mit dir versöhnt sind. Und ich glaube, wenn wir das ganz durchdringen, dann können wir gar nicht anders, als zu Versöhnungsbotschaftern werden. Danke, dass deine Herrlichkeit in unserem einzelnen Leben sichtbar ist, aber auch gerade ganz speziell in der Christusgemeinde. Danke, dass du durch viele Menschen schon berührt worden sind. Danke, dass ganz viel Luft nach oben ist, immer näher zusammenzurücken. Nicht nur keinen Streit zu haben, sondern tiefen Frieden mit dem anderen zu haben. Sich, ja, und sei es im Übertragenen, drücken zu können. So wie du uns drückst. Danke für deine Nähe, Herr. Ja. Und ich bete, dass an den Stellen, wo wir Mangel haben, wo wir vielleicht noch keine Erkenntnis deiner Herrlichkeit hatten, wo zwangsläufig aufgrund des Mangels auch noch irgendwo Unversöhnlichkeit da ist. Es war deine Herrlichkeit erleben, ganz tief, ganz nah, als Gemeinde, als jeder Einzelne und vor allen Dingen auch als ganze Kirche. Danke, dass du Einheit gestiftet hast, Herr. Ich möchte mehr davon sehen, ich möchte mehr davon erleben, Herr. Eine Christenheit, die leuchtet, die stark ist, weil du stark gemacht hast, die ihren Auftrag wahrnimmt und Herrlichkeit und Versöhnung austeilt. Danke für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen.